Dum, 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 da, dum. Das war der Intro-Jingle, weil ich einfach keinen besseren habe. Ja, willkommen zu diesem Patreon-Only-Podcast. Vielen Dank erstmal für die Unterstützung. Super lieb. Ich wollte diesen Podcast nutzen, um mal ein bisschen Einblick zu gewähren, wie dieses ganze Projekt eigentlich entstanden ist. Und was gerade die technischen Herausforderungen sind, genau, und wie ich die angehen möchte. Also es wird dann so ein bisschen technisch, aber ist auch, glaube ich, ein bisschen, also das soll auch das Ziel sein eigentlich, da konkrete Einblicke zu gewähren in die Entwicklung von dem Spiel. Genau, also das ist so, ich habe angefangen, so eine kleine 3D-Engine zu programmieren. Das war Anfang Januar 2024. Und dann habe ich da immer nebenher so rumgewurschtelt dran. Und das lag dann auch mal eine Weile brach, weil eben das Leben und so und andere Projekte, die eben eine höhere Priorität hatten, Geld und so weiter, genau, also das Ganze praktisch überlagert haben. Und ergab sich dann, dass in dem Kurs Games Engineering, der Teil ist von meinem Master Informatik Programm, genau, dass ich dort die Möglichkeit hatte, dieses Projekt eben weiterzuführen. Ich habe eben den Prof gefragt, hey, wie sieht's aus? Kann ich denn als Projektarbeit für den Kurs meine eigene Engine weiterentwickeln? Normalerweise ist es so, dass dort Unity oder Godot oder, also man kann nehmen, was man will, aber die meisten nutzen eben dann eine fertige Engine. Ist ja auch okay, genau. Aber ich bin da eben jemand, ich möchte immer sehr tief runter und zumindest meine eigene Collision Detection geschrieben haben. Einfach mal, um das gemacht zu haben. Nicht, dass das jetzt das Beste wird seit geschnitten Brot oder so. Also das ist kein Ziel irgendwie von mir, Unreal Engine oder Unity zu übertreffen oder auch Godot. Alles drei super Produkte. Nee, es geht eigentlich darum, halt eine kleine Sache zu schreiben und eigentlich auch keine Engine, sondern also kein General Purpose Engine Ding, sondern einfach ein Spiel mit einem klaren Fokus und dort eben alles zu implementieren, was nötig ist. So, und dann habe ich den Prof eben gefragt, ja, ist es möglich, da mein eigenes Ding zu machen? Und er hat gemeint, ja klar, aber nur, wenn ich eben noch andere Mitstreiter finde, die sich da bereit erklären dafür, das zu machen, weil dieses Programm ist eben auf Gruppenarbeit ausgelegt. Und ja, ich habe dann eben noch vier andere gefunden, die da Bock drauf hatten. Und zusammen haben wir das Ganze dann eben weitergetrieben. Also zum Start, das war letztes Jahr, also 2024, Oktober, haben wir angefangen daran, wirklich aktiv, konsequent zu arbeiten. Da ging der Kurs dann richtig los. Bis dahin war eben nur Code von mir da und da war, was war drin? Genau, da gab es eben nur diese Grafik-Engine, diese sehr primitive, wo man mit einem Charakter in der Welt rumlaufen konnte. Und Welt ist schon sehr übertrieben formuliert, weil es gab eigentlich keine richtige Welt. Also es gab auch keine Collision Detection. Man ist eigentlich in der Leere, in the Void sozusagen, ist man rumgelaufen. Aber was eben schon drin war, war so das Laden von IQM-Modelldateien und die Skeletal Animation. Also, wem das jetzt nicht sagt, das ist einfach, man hat sein 3D-Modell, irgendwie eine Figur eben, und diese Figur wird eben, wie beim Mensch auch, zusammengehalten oder aufrecht erhalten durch so eine Hierarchie von Knochen. Und diese Knochen, die bewegen sich eben, wenn der Charakter denn eben rumlaufen soll oder so, und bewegen dann eben die ganze Hülle drumherum, also das eigentliche 3D-Modell, mit sich mit. Genau, also das gab's schon und viel mehr war jetzt eigentlich nicht drin. Und dann haben wir das tatsächlich innerhalb von, also von Oktober, wie gesagt, bis diesen Jahres 2025, Ende Januar zu etwas Spielbaren hingedreht oder hingeführt. Und ja, also ich glaube, das Ergebnis ist nicht ganz das, was hier jetzt gerade zum Download auch zur Verfügung steht auf Patreon und auf Itch. Es ist noch ein bisschen was habe ich noch dran verbessert. Aber es ist im Prinzip, ist es schon ziemlich genau das, was wir fertig gemacht haben zusammen. Genau. Es gab auch erstmal keine klare Idee, was für eine Art von Spiel das werden soll. Also stimmt nicht ganz. Wir haben schon gesagt, okay, wir wollen uns an einem Gameplay von Quake orientieren. Das ist einfach auch dem geschuldet, weil ich persönlich schon ein bisschen mit Quake 2, mit dem Source Code von Quake 2 Erfahrung habe und da ein bisschen gemoddet habe dran. Gibt es ja auch auf YouTube von mir ein paar Folgen, wie man den Quake 2 Source Code kompiliert und so weiter, genau, und da ein paar Veränderungen vornimmt dran. Also wenn das interessiert, checkt das gerne mal aus. Genau, und weil wir da eben auch gesagt haben, hey, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir nicht wissen, wie wir irgendwas implementieren, dann können wir einfach im Quake 2 Source Code nachschauen und gucken, wie die das gemacht haben. Also als Beispiel, einer der Teammitglieder, der hat die In-Game-Console programmiert und er hat jetzt keinen Source Code kopiert von Quake 2, aber er hat sich halt dran gehalten oder inspirieren lassen, wie das dort strukturiert ist, der Code. Ja, der Code sieht bei uns dann doch ein bisschen anders aus, einfach weil es bei uns halt eben C++ ist und wir Klassen benutzen und so weiter. Aber im Prinzip ist es schon genau das, was, also wenn man unseren Code und Quake 2 vergleicht, dann sieht man jetzt auf den ersten Blick vielleicht keine direkte Überschneidung, aber wenn man dann auf den zweiten Blick sieht man schon, ah ja, okay, da haben sie sich offensichtlich inspirieren lassen von Quake 2. Genau, was ich auch total legitim finde, wenn man, ja, also von Lesen von Source Code lernt man ja auch wahnsinnig viel. Ist eben auch der Grund, warum ich jetzt den Source Code unter der MIT-Lizenz veröffentliche hier auf Patreon und dann, wenn das Spiel fertig ist, eben auch das Finale dann auf Itch bzw. Steam. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade MIT gesagt, das ist gerade der Plan, weil das die Lizenz ist, auf die wir uns geeinigt haben. Könnte aber auch sein, dass ihr den Source Code dann unter GPL Version 2 oder 3 vorfindet. Ehrlich gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall möchte ich, dass der Source Code offen für jeden zugänglich ist. Und ja, also das ist irgendwie, finde ich, so, oder der Source Code, der hier geschrieben wird für das Spiel. Wir stehen ja auch auf den Schultern von großen Entwicklern und haben uns eben von Quake 2, wie gesagt, inspirieren lassen. Ist nur fair, das irgendwie zurückzugeben. Meine Meinung. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. So Game Design. Und es ergab sich dann halt, dass, also ich persönlich finde halt den Look von den Quake, also gerade Quake 1 und Quake 2, ist mir ein bisschen zu dunkel und muddy, gritty und so weiter. Und ich finde das nicht schlecht jetzt. Also ich finde Quake 1 und Quake 2 super spaßige Spiele. Also versteht mich nicht falsch. Das ist einfach, sind Giganten, der Shooter. Allerdings muss ich sagen, ich habe dann über Weihnachten, also Weihnachten 2024, eine ganze Menge Serious Sam The First Encounter gespielt. Wer sich erinnert, das ist ein Spiel von 2001 von Crow Team, kroatisches Studio, das ziemlich aus dem Nichts kam damals. Und ich weiß noch, also ich durfte das nicht spielen, ja, also meine Mutter wäre durchgedreht, wenn sie das gesehen hätte. Aber mein Nachbar, der hatte halt alles, ja. Und da habe ich das gesehen und das fand ich total erfrischend, weil das eben, das hat sich nicht so ernst genommen, war sehr freundlich von der Farbpalette, also sehr hell und relativ bunt. Und das Gameplay eben total schnell, abgefahrene Gegner. Und vor allem viele Gegner, also für damals, das war wirklich beeindruckend, wie viele Gegner man da gleichzeitig auf dem Bildschirm hatte. Unfassbar. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist cool, weil, also daran könnten wir uns doch auch orientieren. Zumal ein Hintergedanke war eben, dass die KI, sagen wir mal, nicht unbedingt involviert oder wie sagt man am besten, nicht so, fällt mir nur dieser dumme Anglizismus, sophisticated, ein. Verdammt, ich wollte das eigentlich mal aus meinem Leben verbannen, diese Anglizismen, das ist furchtbar. Naja, ihr wisst, was ich meine. dass die KI eben super ausgefeilt ist und so. Das ist da gar nicht nötig, weil die Gegner eigentlich relativ stumpf auf den Spieler zurennen, ja. Und das erleichtert uns dann eben die Entwicklung von irgendwelchen zu ausgefeilten Pfadfindungsalgorithmen und so weiter. Aber das ist ein Thema für wann anders, ehrlich gesagt. Die KI ist im aktuellen Stand einfach noch zu dumm. Ja, da will ich schon noch ein bisschen dran feilen, ja. Also so ist es jetzt nicht. Aber es ist jetzt gerade nicht die höchste Priorität. Genau, also wir haben dann, wie gesagt, uns dafür entschieden oder beziehungsweise wir hatten das Problem, dass während der Entwicklung einfach keiner wusste so recht eigentlich, wie das aussehen soll, das Spiel. Und ich habe dann einfach dem Level-Designer, der eben die Levels und die Texturen gebaut hat, einfach relativ klar gesagt, was gemacht werden soll. weil wir hatten halt Meetings und so und da war dann sind wir da auf keinen klaren, auf keinen Nenner gekommen so und oder keine ganz klare Vision. Ich habe einfach gesagt, hey, machen wir Serious Sam, so soll das aussehen, ja. Und der Level-Designer hat dann eben gemeint, hey, lass uns das ins Maya-Azteken-Setting irgendwie verlegen. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch geil. Kann man vielleicht noch eben einen verfluchten Maya-Schatz oder so mit reinbringen und eben ehemalige geopferte Personen irgendwie, die ihr Herz rausgerissen bekommen haben, damals bei einer Opferzeremonie, die sind jetzt als Untote auferstanden und greifen den Spieler an. Irgendwie sowas. Also lässt sich auch einiges Cooles bauen, irgendwie was so Level-Design und so Gegner-Design angeht, ja. Genau, und deshalb führe ich das jetzt auch hier so weiter fort. Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Genau, und an der Stelle empfehle ich auch jedem einfach mal das Spiel jetzt auszuprobieren. Und ja, jetzt habe ich Serious Sam erwähnt. Und man wird schon sehen, wenn man das mal spielt, dass so viele Gegner sind da nicht drin. Und warum ist es so? Naja, ganz einfacher Grund, die Engine oder beziehungsweise unser Spiel, ja, er ist einfach, hat ein paar Probleme, sage ich mal. Also aktuell ist es so, dass wirklich jeder Gegner-Entität oder jede bewegliche Entität im Spiel testet praktisch für jeden Durchlauf oder für jeden Tick der Physik. Also immer wenn die Physik, im Moment sind es alle 16 Millisekunden, ja, wird eben geprüft auf eine Kollision. Und dann werden auch alle Entities, also alle Gegner gegen alle Dreiecke der Weltgeometrie getestet. Also egal, ob jetzt Entity A irgendwie auf ganz hinten in der Welt steht und, keine Ahnung, 5 Kilometer entfernt ist irgendeine Tür, die diese Entity niemals innerhalb von 16 Millisekunden erreichen könnte, wird trotzdem getestet gegen alle Dreiecke dieser Tür, ob da eine Kollision stattfindet oder nicht. Und das ist halt, sage ich mal, jetzt nicht ganz optimal. Deshalb wird da jetzt im folgenden Meilenstein wird mein Ziel sein, das zu optimieren, indem ich eine Beschleunigungsstruktur einführe. Ob das jetzt ein Octree ist oder Bounding Volume Hierarchy oder irgendein so ein Binary Tree, ich KD-Tree, ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich war zuerst, weil ich halt noch diese alten Bücher habe, die Game Programming Gems, kann ich auch nur empfehlen. Da sind echt nach wie vor, obwohl die Bücher jetzt schon einige Jahre auf dem Buchrücken haben. sorry. Ja, sind die immer noch, ist da, finde ich, sind da immer noch super Tipps drin und man bekommt eben einen guten Einblick so auch in, sage ich mal, die Basics, die heute so als Standard oder die man so als Standard hinnimmt irgendwie, dass das halt in jeder Engine schon implementiert ist oder halt auch schon überholte Techniken natürlich. Aber es ist nach wie vor cool, da nachzulesen. Man findet da wirklich immer noch so ein paar Perlen, also wie der Buchtitel schon sagt, Gems. Und ja, genau, da ist eben ein Artikel drin über eine Octree-Generierung. Ich glaube, das ist im dritten Band. Und sogar mit Source Code, ich habe mir das schon mal angeschaut. Ich glaube, also ja, die Implementierung ist jetzt nicht dramatisch schwer. Die Frage ist nur, ist ein Octree tatsächlich die beste Art, die Welt zu unterteilen? Und warum stelle ich mir die Frage? Da hat mich mein Prof auch einfach mal drauf hingewiesen. Ist, dass die Levels jetzt, sage ich mal, nicht sehr uniform verteilt sind, was die Geometrie angeht. Das heißt, die sind halt eher länglich gezogen, als dass die irgendwie in alle Richtungen sozusagen sich ausdehnen. Und dafür wäre dann eben vielleicht ein BVH angebracht. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall muss irgendwas implementiert werden, damit, ach so, vielleicht für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, von was ich geredet habe, also so eine Beschleunigungsstruktur eben, ein Octree oder BVH oder was auch immer, das dient einfach dazu, die Levelgeometrie einzuteilen und dann kann man eben, oder zu unterteilen in verschiedene Abschnitte, sage ich jetzt mal. Und dann kann eben sehr schnell eruiert werden zur Laufzeit, hey, die Entity A ist so weit weg von dieser Tür, von der ich eben vorhin gesprochen habe, die wird die nicht erreichen können in nächster Zeit. Nimm die Tür einfach nicht mit in den, zieh die nicht mit in Betracht in den Kollisionsalgorithmus, ja. Also da, das sparen wir uns dann. Und dadurch wird es eben um einiges schneller. Ja, genau. Also das ist eine Sache. Mal einen Schluck Kaffee. Augenblick. Die andere Sache ist der Lightmapper. Also der Lightmapper wurde implementiert, auch von einem Teamkollegen. Das hat er alles alleine geschrieben. Auch sehr geile Arbeit, weil er ist halt, der Lightmapper ist super. Also der ist funktional, hat auch viele Corner Cases, die irgendwie Artefakte verursachen würden in der finalen Lightmap. Sind da schon alle ausgemerzt. Das Problem ist nur, dass der sehr langsam läuft. Also was macht ein Lightmapper? Der ist ein Offline-Tool. Das heißt, die Levelgeometrie wird einmal in dieses Tool reingeschmissen und dann wird geschaut, wo sind denn alle die Lichter und emissive Flächen in der Welt. Also was strahlt Licht aus? Und dann wird eben ja so Bounce Light berechnet. Diffuses Bounce Light. Das heißt, wenn ich irgendwie eine grüne Kugel habe, die wird angestrahlt vom Sonnenlicht, dann wird diese grüne Kugel auch noch Licht reflektieren auf die Mauer, die grau ist. Ja, und dann erscheint die Mauer sogar so ein bisschen grünlich noch. Ja. Also das ist sehr, sehr realistischer Effekt und simuliert eben, sage ich mal, wie Licht in der echten physikalischen Welt ja auch funktioniert. Es ist natürlich nur eine Annäherung, vor allem fehlen einige Aspekte, also Reflexionen werden zum Beispiel nicht berechnet. Es ist rein diese uniform verteilte Lichtausbreitung. Und aber das ist wirklich Wahnsinn. Also ihr könnt mal im Game die Konsole öffnen und R-Lightmaps 0 eingeben. Also R-Lightmaps und dann Leertaste, also Abstand und dann 0. Und das schaltet die Lightmap aus. Und dann habt ihr eben nur die reine Level-Textur ohne irgendwelche Beleuchtung. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht tatsächlich. Also das trägt erheblich zur Immersion bei, diese Lightmaps. Ja, und das Problem ist, dass der Lightmapper eben für diese Berechnung sehr lange läuft. Also er braucht, ich weiß es nicht, ich glaube, also mein Teamkollege hat eben gemeint, er hat die Nacht durchgerechnet für eine hoch aufgelöste Lightmap. Und ja, ich sag mal so, wer jetzt schon irgendwie aus dem Quake-Modding kommt oder Counter-Strike-Modding oder irgendwie sowas, Half-Life, die Lightmap-Generierung, klar, die kann schon ein bisschen dauern, je nachdem, wie viele Lichter man in der Welt hat und wie viel Geometrie, also wie groß das Level ist. Aber das handelt sich dann nicht um Stunden, sondern halt eher um Minuten auf aktuellen Rechnern. Und da, genau, das wird eben auch Teil des Meilensteinseins sein, das zu optimieren und schneller zu machen. Also ich werde auch den Code von Python nach erstmal, also der Plan ist, den Python-Code, weil der Lightmapper ist in Python, habe ich schon gesagt? Weiß ich nicht. Aber der Lightmapper ist in Python geschrieben. Ich werde das transferieren erstmal nach C bzw. C++ und dann versuchen, eben einfach eine Feature-Parity zu erreichen mit dem C++-Code und dann schlussendlich die GPU nutzen, um die Lightmaps zu generieren. Also wie ich das plan oder was mein Vorhaben oder was die Idee ist, ist einfach die ganze Levelgeometrie, die ganzen Dreiecke auf die GPU zu laden und dann eben die Berechnung ja mit Lichtern, die Lichter lade ich auch auf die GPU und dann mache ich die Berechnung eben parallelisiert auf der GPU. Also ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das konkret machen will, aber ich finde das eine spannende Sache. Also zumindest denke ich einfach mal laut. Das sollte ja eigentlich möglich sein. Ich habe sozusagen, wie das funktioniert, dieser Lightmap, es sind verschiedene Iterationen. Ich habe für jedes Polygon der Level-Geometrie wird unterteilt in sogenannte Patches. Und jedes Patch schaut eben, wie viel Licht strahlt denn auf mich selbst ein. Das heißt, in der ersten Iteration, wenn ich praktisch nur eine Lichtquelle habe und ich habe jetzt, sage ich mal, einen Raum, dann schauen die ganzen Wände, werden die Wände über und Boden und Decke werden unterteilt in diese Patches. Jedes Patch wird so eine Hemisphäre generiert, also so eine Halbkugel. Und über diese Halbkugel werden so Rays ausgesendet in uniform verteilten Art oder wie sagt man, uniformly distributed. Ja, uniform verteilt auf diese Hemisphäre, auf diese Halbkugel, werden so Samples generiert oder über diese Halbkugel werden Samples generiert, uniform verteilt. Und dann wird von jedem Patch, vom Mittelpunkt des Patches zu diesen Samples werden Rays ausgeschickt und jedes Ray schaut dann einfach, wo kollidiere ich denn als nächstes und wie viel Licht strahlt denn ab von diesem Kollisionspunkt. Ja, also wenn ich jetzt da irgendwie ein Patch mir am Boden anschaue und ich schicke ein Ray aus und das trifft dann die Lichtquelle, dann heißt irgendwie, ja, die Lichtquelle ist rot und hat die Intensität und so weiter. Und das wird dann einfach auf das gesamt einfallende Licht aufaddiert. Das macht man eben für jedes Sample um dieses Patch herum. Und dann eben einmal geteilt durch die Anzahl der Samples und dann hat man so eine gemittelte Helligkeit für dieses Patch. War das jetzt zu kompliziert? War ein bisschen schwurbelig, aber ich glaube, ihr versteht schon, was gemeint ist, ja. Wenn nicht, dann gerne einfach mal einen Kommentar dazu. so gebildet bin ich in diesem Bereich auch noch nicht, was jetzt Lightmapping-Generierung angeht. Da muss ich mich auch noch ein bisschen einlesen, beziehungsweise meinen Kollegen fragen, der das in Python eben ursprünglich geschrieben hat. Der hat da jetzt inzwischen, glaube ich, das beste Wissen, zumindest von den Leuten, die ich direkt kenne. Jo, gibt es dazu noch was zu sagen zu den Lightmaps? Genau, und ich glaube eben, das lässt sich eben auf der GPU gut parallelisieren, weil ich kann praktisch, sage ich mal, für jedes Patch könnte ich ja eigentlich ein Programm, also ein Shader-Programm starten, was dann eben parallelisiert läuft. Also ich nutze dann Compute Shader, so würde ich das machen. OpenGL bietet das ja an, standardmäßig sogar, glaube ich, seit OpenGL 4.1. Ja, also das ist der Plan. Wie lange das dauern wird, keine Ahnung. In der Theorie klingt das ja immer alles irgendwie sehr, sehr logisch und schlüssig und so. Und am Ende, gerade bei sowas, denke ich, ist es dann oft, hängt dann oft zusammen mit irgendwelchen numerischen Geschichten, ja. Gerade wenn man irgendwie Geometrie unterteilt und man schneidet dann irgendwelche Polygone mit Planes und so weiter, dann sind es ja oft numerische Sachen, die da eventuell so Corner Cases verursachen, die man auch erstmal finden muss, was eigentlich das Problem ist. Bei Compute Shadern, mit denen habe ich einfach schon länger nicht mehr gearbeitet. Das letzte Mal habe ich da letztes oder vorletztes Jahr was gemacht. Da muss man ja sozusagen das Ganze in Workgroups unterteilen. Aber da erzähle ich dann im nächsten Podcast einfach noch mal mehr dazu. Wenn ich das fertig habe, dann habe ich wieder mein Wissen aufgefrischt, wie diese Compute Shader funktionieren. Und kann dann da auch konkreter irgendwie erzählen, wie das dann gemacht wurde. Und ich weiß jetzt noch nicht, mit was ich anfange, mit den Lightmaps oder mit der Beschleunigungsstruktur. Ich glaube eventuell sogar mit den Lightmaps, weil die Beschleunigungsstruktur brauche ich ja theoretisch auch für die Lightmap-Generierung. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn ich ein Licht habe, also es ist genau das gleiche wie bei der Kollisionserkennung, wenn ich ein Licht habe, was irgendwie am einen Ende des Levels ist und irgendwie auch, keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt ist irgendein Dreieck, das erstens vielleicht blockiert wird, also die Sicht zum Licht wird blockiert durch andere Geometrie oder aber der Abfall der Lichtintensität über diese Strecke ist einfach so groß, dass da eigentlich gar kein Licht mehr ankommt an diesem Dreieck, dann kann man das ja auch wegschmeißen. Ja, dann brauche ich da gar nicht irgendwie großen Ray aussenden zu diesem Licht. Deshalb könnte man das ja eigentlich auch da schon unterteilen, die ganze Levelgeometrie und Lichter und so weiter. Und diese Struktur dann eventuell sogar einfach direkt benutzen für die Kollisionserkennung, oder? Also weiß ich nicht. Klingt erstmal so, als könnte man sich sozusagen einmal die Unterteilung des Levels sparen, indem man es schon bei der Lightmap-Generierung macht und ja, die dann eben nutzt, auch für die Kollisionserkennung. Naja, jo, wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Mein Hals wird schon langsam ein bisschen trocken. Wir sind jetzt auch, glaube ich, bei irgendwas über einer halben Stunde. Vielleicht reicht das auch erstmal. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche besser gesagt. Wenn es irgendwelche Anregungen und Fragen gibt, dann ja, schreibt mir einfach, freue ich mich drauf und bis bald. Adieu.